liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre und herzlich willkommen, lieber Ivo von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Claudia.
Jetzt habe ich, damit ich über Stiftung Innovation in der Hochschullehre nicht stolpere und nicht einfach nur Stil sage, wie die Stiftung ja in der Zwischenzeit, glaube ich, Land auf Land ab so abgekürzt wird, Ivo gar nicht mit vollem Namen vorgestellt. Ivo Vandenberg ist Leiter des Bereiches Transfer in der Stiftung. Er kann das wahrscheinlich gleich noch viel besser beschreiben als ich. Und dieser Arbeitsbereich hat einen wichtigen Meilenstein gehabt vor einigen Tagen. Es sind, glaube ich, wir nehmen auf am 27. März, kann man, glaube ich, fast noch von Tagen reden. Der Transferkiosk ist da. Applaus für das Ergebnis. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden.
Sehr gerne.
Bevor wir das machen, starten wir aber mit der Frage zum Warmwerden, was gute Hochschullehre für dich ausmacht, lieber Ivo. Und du hast natürlich auch andere Erfahrungen, als dass du mit deinem Berufsleben bei der STIL sozusagen gestartet bist. Also falls du das noch irgendwie einbringen möchtest bei der Beantwortung dieser Frage, was du eigentlich sonst auch so schon in Hochschullehre gemacht hast, dann herzlich gerne, denn ich habe dich ja wirklich gerade nur sehr kurz und knapp vorgestellt. Also was macht gute Hochschullehre für dich aus?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, man könnte sagen, das ist ein bisschen biografisch gewachsen, was ich unter guter Hochschullehre verstehe. Und also so 2, 3 Stationen vielleicht kann man sagen, dass ich mal an der Universität Hamburg und an der Hochschule Emden-Leer als Hochschuldidaktiker unterwegs war und auch im Master of Higher Education. Und das ist, glaube ich, etwas, was man wissen muss. Man muss vielleicht auch wissen, dass ich lange selber unterrichtet habe. Also sozusagen Also es ist eine Herzblutgeschichte gewesen. Aber du hast gefragt, was gute Lehre für mich ist. Und das ist für mich ein bisschen schwierig zu erläutern, weil es steht ja sogar im Wissenschaftsratpapier, dass wir da noch keine gute Definition von haben. Aber für mich wäre das, und da nehmen wir vielleicht mal Hartmut von Hentig, da ist, glaube ich, ganz viel drin, was der mal gesagt hat, Ende der 60er, wenn ich mich recht entsinne. Da hat er gesagt, Lehren oder gute Lehre, das ist ein Verfahren, durch das ich sichern möchte, dass du siehst, was ich sehe. Mhm. Und das ist etwas, was ich sagen würde, da steckt viel drin, aber nicht, meines Erachtens noch nicht alles. Also für mich ist das eigentlich so etwas wie, also dass du siehst, was ich sehe, das geht ja in jegliche Richtung. Also das kann man ansagen, dass du das gleiche Problem siehst, was ich auch sehe mit einer spezifischen Expertise. Und eigentlich geht es darum, man könnte sagen, dass man die Praxis des jeweiligen Gegenstandsbereichs lernt oder versteht. Und damit meine ich also nicht nur die Praxis, sondern ich meine durchaus auch zum Beispiel die Forschungspraxis, die Denkkollektive. Und da ist sehr, sehr viel Implizites dabei. Und da würde ich gerne einmal ganz kurz, einen ganz, ganz kleinen Exkurs, wenn ich darf, sonst musst du das wieder wegschneiden, sagen, weil für mich geht es eigentlich darum, was ist denn eigentlich zu lernen? Und das ist, zu lernen sind meines Erachtens Konventionen. Und Konventionen im Sinne von institutionalisierten Lösungen von Koordinationsproblemen. Ne? Und ob das jetzt Begriffe sind oder Konzepte oder Prozeduren, das ist dabei, das spielt alles eine Rolle. Also es geht eigentlich darum, dass, also wie soll ich das sagen, wenn du forschst, dann hast du ein bestimmtes Vorgehen. Und wie ist dieses Vorgehen genau? Welche Entscheidungen triffst du dabei? Das muss man eben lernen. Das ist kein träges Wissen, sondern das ist etwas, was ich, oder mit Fleck könnte man sagen, was man auch sagen würde, man wird irgendwie ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin von einem Denkkollektiv. Und das wäre für mich gute Lehre, wenn das gelingt.
Okay. Die Idee von dem Denkkollektiv finde ich natürlich super spannend. Da könnten wir jetzt, glaube ich, auch lange drüber reden. Was mir aber natürlich, wenn ich das sagen darf, auch gleich als Thema nochmal aufgefallen ist, ist, dass wir jetzt sehr bei der konkreten Lehrsituation waren. Das triggert die Frage ja auch an. Und trotzdem ist ja häufig Hochschullehre auch vieles, was du hast eben Forschung erwähnt, ne, was nicht nur in der konkreten Lehrsituation stattfindet. Dazu kommen wir ja aber vielleicht sogar, wenn wir über den Transferkiosk reden, weil Lehre ja eben da auch eine zentrale Rolle, denke ich, spielt. Aber warum heißt denn das Zentrale, so ist denn das zentrale Transferformat der Stiftung überhaupt ist? Also das kannst du besser beantworten als ich. Transferkiosk, und was soll diese Metapher auch ausdrücken darüber, wie ihr Transfer versteht oder Transfer euch auch wünscht zum Thema Hochschullehre?
Ja, also erstmal glaube ich, es ist ein Baustein der ganzen Stiftung. Also der Transferkiosk ist nicht genau das Element, was den Transfer sicherstellt. Das ist gar nicht, dazu ist er gar nicht in der Lage, weil Transfer normalerweise ja über Personen funktioniert. Und da gibt es ja auch durchaus viel Kritik an Portalen und Ähnlichem. Also gibt es sogar ganze Abhandlungen darüber, dass es vielleicht sogar nicht funktionierend oder nicht funktionieren kann. Ich glaube, das ist nicht das, was uns umtreibt, sondern für uns ist es ein Instrument, um überhaupt Menschen in Kontakt zu bringen. Und da ist dieser Transfer, also der Kiosk-Begriff genau der richtige, denke ich. Also beziehungsweise, also die Kombination aus Transfer und Kiosk passt da genau. Das ist etwas, was niedrigschwellig ist, was irgendwie funktioniert, wo man sich trifft, wo man miteinander in Austausch gerät, wo aber auch Sachen zu finden sind, die man braucht, die man total dringend benötigt. Also wenn man abends noch mal kurz irgendwie die Milch für den Kaffee am nächsten Morgen holt, an sowas denke ich. Und dann trifft man jemanden, man kommt in den Austausch und man redet und man nimmt etwas mit und kann das dann wiederum im Idealfall besser verwenden für das, was man zukünftig zu tun hat. Na, also sozusagen sowas, was Leichtes, was Niedrigschwelliges, etwas, was wo ich mir die Empfehlungen hole. Also genau, ja. Jetzt hast du auch noch zum Transfer was gefragt, so, ne? Also, das ist ja ein sehr schwieriger Begriff oder der wird ja auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Und was wir, wo wir nicht anschließen, das ist beim klassischen Wissenstransfer aus einer Hochschule, also aus der Forschung in die Praxis, sondern wir haben da den Vorteil, ohne dass ich jetzt hier eine komplette Definition abgeben will, wir haben den Vorteil, dass die Menschen den Kontext eigentlich teilen. Also, ne, das ist der Kontext Hochschule. Und das ist anders als Forschung und Praxis, wo die eigentlich wenig geteilten Kontext haben. Darum haben wir es da ein bisschen leichter, wenngleich ich auch sagen würde, manchmal ist es auch, man denkt, dass der Kontext der gleiche ist, ist es dann aber doch nicht, ne? Also du schmunzelst, ja, du scheinst das zu kennen. Ja, also das gibt's genauso Übersetzungsprobleme wie andernorts auch, ne? Also das muss man berücksichtigen, dass etwas, was ich in den Geisteswissenschaften entwickelt worden ist, sehr schwierig dann in den Ingenieurwissenschaften anzuwenden ist, weil das einfach eine andere Sprache ist. Und das muss man eben, ja, muss man eben drauf eingehen, dass wir, genau, dass man das auch verstehen kann.
Aber das ist ja, glaube ich, auch eine unserer immer wiederkehrenden Herausforderungen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir Transfer auch nicht heißt 1:1, sondern ich entdecke dann für mich Leerstellen, die ich dann aber auch durch mein Wissen wieder füllen kann und durch meine Kenntnisse. Da bin ich auch ein bisschen bei dem, was du sagst, was du zur Lehre gesagt hast, ne? Dann geht's vielleicht nicht darum im Sinne von Hentig, dass du siehst, was ich sehe und das verstehst, sondern dass du was anderes siehst, aber trotzdem damit irgendwie arbeiten kannst, weil du gewisse Kompetenzen wiederum mitbringst, wie du das auf deinen Kontext zuschneiden kannst.
Genau, also da greift Hentig meines Erachtens auch zu kurz, nämlich das wäre ja dann sozusagen die reine Übertragung. Und dabei, das habe ich nicht vollendet, aber dabei stehen zu bleiben ist blöd, sondern dass man dann eigentlich auch sagen kann, naja, ich kann das kritisieren und ich kann gegebenenfalls sogar eine bessere Lösung vorschlagen oder ich kann aus dem, was wir gemeinsam entwickelt haben, noch was anderes Neues herausziehen. Und darum geht es im Transfer. Ja, also okay. Na, das ist sozusagen, na, das ist eine Inspirationsquelle, aber es ist jetzt nicht so, ach, da ist es so und so gemacht, also jetzt mache ich das ganz genau so nach. Das ist, glaube ich, das wäre fatal, wenn man das probiert. Ich glaube, da müssen wir nochmal helfen, aber so bei einfachen Lösungen mag das einfach gehen. Und je komplizierter oder wenn sie gar komplex sind, da geht's dann nicht mehr.
Also ja, pass auf, ich schmeiß dir eine komplexe Situation, vielleicht komplex hin, vielleicht ist sie das gar nicht für dich. Wenn ich jetzt als Lehrende, und ich habe ja hier diesen schönen Job, dass ich die Hochschuldidaktik Sachsen leiten darf, ich bin aber auch Honorarprofessorin für Hochschuldidaktik und Lehrkompetenz an der TU Bergakademie Freiberg. Also an einer Universität, wo eben sowas wie Bildungs- und Geisteswissenschaften, gibt's da gar keine Fakultäten, sehr technisch organisiert, wie der Titel der Hochschule schon sagt. Wenn ich jetzt das erste Mal in euren Kiosk komme, was würde ich da konkret finden, wenn ich jetzt neugierig bin und sage, Mensch, jetzt, ich habe das im Newsletter gesehen, den gibt's jetzt, diesen Kiosk, ich gehe da mal hin um die Ecke und guck, ob ich da die Milch kriege, die ich brauche, oder was ich da überhaupt kriege, was würde ich kriegen konkret und was nehme ich idealerweise mit oder was kann ich sogar reingeben?
Ja, also alles gute Fragen. Erstmal ganz allgemein, du siehst da fördergründig alle von der Stiftung geförderten Projekte, meistens mit einer Kurzbeschreibung. Wir müssen bei einigen noch ein bisschen nachliefern. Da waren die nicht im Ursprungsportal und das sozusagen, das ist noch nicht vollständig, aber das sind wenige. Also alle Projekte und was sie im Einzelnen getan haben. Das heißt also, wenn du gucken möchtest, wenn du vielleicht selber ein spezifisches Thema hast, dann könntest du gucken, gibt es dazu schon Projekte und dann könntest du mit denen Kontakt aufnehmen. Ne? Also da sind viele abgeschlossen, viele laufen aber noch. Also das siehst du aber auch da und du siehst meistens auch einen Ansprechpartner beziehungsweise wüsstest, wie du googeln müsstest, um diese Person zu identifizieren. Das Besondere, und ich glaube, das ist auch relativ einmalig, ist, dass wir sozusagen noch einen anderen Objekttypen nennen wir das, aber ich glaube, eine andere Kategorie haben und da geht es um die Maßnahmen. Mhm. Also Maßnahmen, damit meinen wir eigentlich alle Aktivitäten, die so in den Projekten gelaufen sind. Und das ist was Besonderes. Ich glaube, das findet man nicht so ganz häufig. Könnte es noch vielleicht bei Patternpool oder anderen finden, Lehrmethoden oder ähnliches, dass sozusagen Aktivitäten, Lösungen, die erarbeitet worden sind, die da niedergelegt sind. Okay. Und das Besondere an diesen Lösungen ist, dass wir nicht so typischerweise das, was man aus dem Projektbericht kennt, dass wir versuchen, nicht in die Vergangenheit zu denken, so nach dem Motto, was habt ihr gemacht? Und dann wird da lang und breit erklärt, was man im Einzelnen gemacht hat. Sondern wir denken in die Zukunft. Also die Maßnahmen sind so, was können andere eigentlich aus dem, was ihr da gemacht habt, was könnt ihr da mitnehmen? Also und worauf müssen die achten? Was könnt ihr empfehlen? Vielleicht sogar ist es komplett anders. Also wir haben das und das ausprobiert, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Darum würden wir jetzt empfehlen, dass ihr das und das macht, weil das haben wir dann auch gemacht und das war viel erfolgsversprechender als das andere. Das heißt also, es sind ganz konkrete Ideen. Und diese konkreten Ideen, die haben wir versucht zu sortieren, beziehungsweise wir fragen nach einer Sortierung. Wir haben ein Kategoriensystem, ein sehr ausgefeiltes Kategoriensystem entwickelt. Da sind viele Filter dabei. Also sowas wie, betrifft es die Lehre, betrifft es Curriculumentwicklung, betrifft es die Leitung von Hochschulen und so weiter. Ist es im Supportbereich angesiedelt und so weiter. Aber nicht nur das, sondern auch wer überlegen möchte, wie das ist mit Projekte durchführen und so, auch das haben wir sozusagen mit drin oder Evaluation, Qualitätssicherungsmaßnahmen und all das. All das kann man finden. Und im besten Fall findet man eben nicht nur diese Maßnahmen, sondern gegebenenfalls auch das Material, was man braucht. Also irgendwelche Checklisten, Handreichungen und so weiter. Das kann man da auch finden. Und jetzt haben noch viele Projekte haben zusätzlich auch noch recht viel publiziert. Und auch diese Publikationen, die findet man auch. Also wir haben inzwischen, glaube ich, annähernd oder ungefähr 150 Publikationen aus den Projekten heraus im Transferkiosk. Die stehen da typischerweise nicht alle sind die hochgeladen, aber es gibt ein Link zu diesen Publikationen oder manche sind auch hochgeladen. Also je nachdem. Und es wären rein theoretisch wären auch andere Sachen. Man kann auch noch andere Links einsetzen zu Videos, YouTubes, YouTube-Videos oder ähnlichen Dingen.
Podcasts
zum Beispiel auch, ja, ne, ganz wichtig. Dann geht eben auch das. Also sozusagen ein umfängliches Angebot. Und wir haben versucht, das so aufzubauen, das Portal wie Portale, die eigentlich ganz gut funktionieren. Wenn man sagt, man sucht eine Wohnung oder so, dass man in wenigen Klicks genau sozusagen das Angebot rausfiltert, was man gerne hätte. Das ist das, was uns umtreibt und das haben wir probiert.
Das heißt, ich sehe auch als Ziel dieses Transferkiosks, jetzt hätte ich fast Transferchaos gesagt, das ist es hoffentlich nicht, sondern ich hoffe, es wird nie in einem Transferchaos enden.
Ja, also.
Manchmal kann das auch was Positives haben, aber ich wünsche es euch nicht. Also in der nächsten Zeit auf jeden Fall nicht. Dieser Transferkiosk ist ja dann auch als Ziel dieses konkurrenzfreie Zusammenarbeiten in der Lehre fördern. Habe ich so ein bisschen rausgehört. Also dadurch, dass man sehr bereitwillig ist zum Teilen, auch zum Teilen im Sinne nicht, hey, wir zeigen mal, was wir hier Tolles gemacht haben, sondern ja, wir zeigen, was wir Tolles gemacht haben. Wir zeigen euch aber auch vor allem das unter der Brille, wie man damit weiterarbeiten kann, was wir begonnen haben, wie ihr das im besten Fall anwenden könnt, ist für mich auch immer ein Zeugnis davon, in der Lehre muss man nicht konkurrenzorientiert denken, sondern man bemüht sich sehr, sich nicht als Konkurrenz wahrzunehmen. Sehe ich das richtig?
Ja, ich glaube, das ist der große Plan eigentlich, der dahinter steht, weil wenn man sich das genau anguckt, was wir so tun, dann tun ja sehr viele Hochschulen Ähnliches. Und sie können extrem voneinander profitieren. Also, wir können das ein bisschen so sehen, dass man sagt, man muss nicht immer wieder neu anfangen. Also das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann eigentlich auf dem auch aufbauen, was andere schon gemacht haben und von deren Expertise profitieren. Und ich glaube, das ist genau das, wo das große Potenzial drin liegt, ne? Dass man eben sagt, und man kann sogar die Leute ansprechen, also man kann sozusagen mit ihnen reden.
Wahnsinn.
Und man kann sie einladen und man kann gegebenenfalls weitere Anträge mit ihnen zusammenstellen, um die Sache noch besser voranzutreiben. Man kann von ihrer Expertise profitieren. Also da ist, glaube ich, sehr viel drin und es geht genau darum, dass wir das gemeinsam anfassen müssen und dass wir gemeinsam, so steht es, glaube ich, auch im Slogan, dass wir gemeinsam Hochschullehre verändern. Ja.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie muss ich mir das vorstellen in den letzten Jahren? Wie seid ihr in der Stiftung vorgegangen, um dahin zu kommen, dass ihr jetzt diesen Transferkiosk so habt, wie ihr ihn habt? Jetzt aus der Curriculumentwicklung zum Beispiel arbeitet man ja mit Persona, um irgendwie so auch unterschiedliche Akteure abzubilden, in anderen Kontexten auch. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr User Cases gemacht? Habt ihr große Analysen drüber laufen lassen? Habt ihr da erstmal ein großes Forschungsprojekt draus gemacht? Wie muss ich mir den Weg vorstellen hin zu dem, was jetzt da ist?
Also tatsächlich gibt es Personas, das haben wir auch gemacht. Wir haben uns das systematisch angeguckt und wir haben eigentlich auch geguckt, für wen bauen wir da eigentlich etwas und wo sind eigentlich diese Mehrwerte für diese jeweiligen Zielgruppen? Das haben wir uns sehr genau angeguckt, weil wir auch genau denken, naja, also ne, wenn wir ein Portal machen und darüber uns keine Gedanken gemacht haben, was denn eigentlich wer damit anfangen könnte, dann haben wir, glaube ich, keinen guten Job gemacht. Also das hat uns lange beschäftigt. Und man muss deutlich machen, dass wir, das ist auch relativ schwierig, wir haben zwei Zielgruppen, ne, also die wir eigentlich mit dem Portal ansprechen, zwei große Zielgruppen, nämlich das eine sind die, die da was reinschreiben, und es sind die, die das nutzen. Mhm. Und die haben nicht die gleichen Interessen. Also so nach dem Motto, wenn ich etwas dokumentiere, dann will ich eigentlich schnell damit fertig werden, damit ich meine Zeit wieder für anderes gebrauchen kann. Und die, die das lesen, die wollen aber gerne total tolle, vielleicht auch ausführliche Beschreibungen, wie das jetzt im Einzelnen genau geht. Und das clasht natürlich ein bisschen. Also muss da sozusagen auch auf der Seite der Dokumentierenden ganz klar ein Mehrwert sein, denn sonst würden sie ja nicht dokumentieren. Also oder eben nur nicht so, wie man sich das wünscht. Das heißt also, wir wollen ja gerade, dass es einen Kontakt gibt zwischen den Dokumentierenden und den Nachnutzenden, weil davon profitieren die Dokumentierenden, ne? Dass sie sichtbar werden. Weil ich glaube, auch das ist etwas, was es ganz lange eigentlich vielleicht zu wenig gab, dass man einfach nur, dass man wertschätzt, was die Leute in diesen Projekten eigentlich alles geleistet haben und was sie tun, da können sie stolz drauf sein. Und das betrifft das gesamte Projekt, eben auch jede einzelne Projektmitarbeiterin oder jeden einzelnen Projektmitarbeiter, die können sichtbar werden. Also die können da auch mit Personen einfach als Person da sichtbar werden und die können auch angesprochen werden und sei es dass sie irgendwann dann bei einer anderen Veranstaltung in einer anderen Hochschule dazu eingeladen werden zu diesem Thema und da einen Workshop geben und sich daraus wieder was Neues ergibt. Also das sind die Szenarien, an die wir gedacht haben.
Ja, wir hatten den Fall tatsächlich schon, wenn ich das als Anekdote erzählen darf. Wir haben ja ein großes von der STIL gefördertes Verbundprojekt Ende letzten Jahres abgeschlossen. Und na, dann kam die vor ein paar Tagen mal schon eine Frage rein, die Mitarbeiterin X, finden wir die bei euch noch? Die hätten wir gerne für unseren Expertenbeirat oder so. Und das ist natürlich cool, wenn das jetzt mit dem Transferkiosk noch selbstverständlicher wird. Was ich natürlich auch mit ein bisschen Schmunzeln gerade dachte, aus der Erwachsenenbildung kennen wir die Situation ja auch, dass wir Veranstaltungen für eine gewisse Zielgruppe konzipieren und es tauchen ganz andere Teilnehmende auf. Da bin ich nochmal sehr gespannt, ob euch das auch passiert. Also der Workshop Umgang mit Geld und Co. für Jugendliche und man denkt, da kämen jetzt Jugendliche und Oma und Opa kommen, weil sie lernen wollen, wie sie das mit ihren Enkelkindern richtig machen. Also sowas passiert einem ja vielleicht nicht in der anekdotischen Situation dann vielleicht auch, dass zum Beispiel Zielgruppen da oder Teilnehmende darauf zugreifen. Teilnehmende ist jetzt da ein bisschen das falsche Wort, aber Nutzerinnen und Nutzer, die man erstmal gar nicht als Hauptzielgruppe oder so im Kopf hatte. Da bin ich gespannt, was ihr in ein paar Jahren erzählt.
Also wir können schon jetzt ein bisschen was erzählen. Also insofern, dass wir haben uns wirklich viele Szenarien überdacht, ausgedacht, wie man den Transferkiosk nutzen kann. Aber wir waren schon überrascht, dass es noch viel mehr Szenarien zu geben scheint. Also jetzt neulich hat ein Projekt gesagt, nö, wir benutzen den Transferkiosk als Wissensmanagementsystem. Also wir bauen da unser gesamtes Wissensmanagementsystem rein. Also wollen wir ja sowieso dokumentieren, also können wir es auch gleich nachnutzen. Fand ich eine prima Idee und auf die sind wir tatsächlich vorher nicht gekommen.
Also sehr schön. Ja. Das ist doch super. Also da sieht man dann schon wieder die nächste Transferebene, die so passiert. Was ich aber rausgehört habe, ist, dass euch die Menschen besonders wichtig sind. Also das ist ja mit digitalen Tools vielleicht auch immer noch eine Herausforderung, aber ich finde, das zog sich jetzt durch all deine Antworten, dass es immer wieder um diejenigen geht, die damit arbeiten, die davon hoffentlich einen Profit haben, die dadurch auch gute Erlebnisse haben, dass sie entweder sehen, was da Cooles von ihnen dokumentiert ist oder eben coole Sachen, Ideen, Anregungen mitnehmen können. Wie vernetzt ihr das denn mit anderen Formaten, wo man vielleicht eher auch so die Menschen im Vordergrund sieht, zum Beispiel eurer Turn-Konferenz, die es ja auch gibt, also die ja nicht von der Stiftung alleine organisiert wird, aber ja schon auch ein Element des Transfers der Stiftung ist, würde ich sagen.
Genau, also da gibt es eigentlich zwei Antworten. Das ist für uns ist der Transferkiosk tatsächlich etwas, was da im sozusagen eine gute Möglichkeit ist, um Menschen in Kontakt zu bringen. Und das tun wir auch wir sind bei allen Events da, die Stiftung hat, und wir werden das da sicherlich publik machen. Es wird Dokumentationsworkshops geben oder auch andere Arten und so weiter. Also wir tingeln tatsächlich ein bisschen durch die Gegend, aber wir machen das auch systematisch, also dass wir sagen, das ist jetzt Teil des Begleitprogramms aller geförderten Projekte, dass wir mit denen dann in den Austausch gehen. Und dann gibt's noch eine ganz wichtige Sache. Also so, man denkt immer, was tut denn die Stiftung dazu? Aber ich glaube, die Stiftung braucht es gar nicht immer, ne? Sondern der Transferkiosk ist ja in der Welt und wir haben eine Community, die gut funktioniert. Also ich könnte sagen, was tut denn die Claudia Wade also eigentlich darum, dass der lebt. Also, weil ich glaube, dass es viel schlauer ist, wenn man das auch lokal und regional nutzt. Also ich habe neulich mit einem Hochschuldidaktiker gesprochen und da war eigentlich die Überlegung, kann der nicht regelmäßig da reingucken, weil er kennt seine Lehrenden viel, viel besser als wir, die ganz weit entfernt sind. Ja. Und ne, also sozusagen kleinere Satelliten oder sich zu überlegen, inwiefern profitiere ich regional an der Hochschule oder lokal an der Hochschule von dem Transferkiosk für das, was wir da tun? Ne? Also die Ideen dann selber in die Hochschule bringen und so weiter. Ne? Und wir werden das facilitieren, da wo das möglich ist, und gehen aber auch davon aus, dass das eigentlich auch selbst genutzt wird. Und wenn Personen denken, dass da ein Mehrwert drin liegt, dass sie das dann auch systematisch machen.
Und dann sitzt dann natürlich Claudia Wade hier und hat mit Ivo Vandenberg auch häufiger schon off the record darüber gesprochen. Aber du hast mir die Worte ja jetzt sozusagen in den Mund gelegt dazu und sagt sich, naja, also wir haben halt diese coolen Stilprojekte, über die wir coole Sachen machen und die wollen wir in den Transferkiosk einstellen. Aber wir haben ja vielleicht auch noch andere sehr coole Sachen. Die muss ich dann wieder irgendwo anders einstellen. Könnten wir nicht auch andere coole Lehrentwicklungsprojekte, die gar nicht stilgefördert sind, da nutzen, damit es eben noch größer wird, und all das oder andere Ebenen auch noch abbildet, die gar nicht über die Projektförderung oder anderes abgebildet sind. Ist das ein Zukunftsszenario?
Also wir haben das gedacht, so ist es nicht. Aber ich glaube, es ist im Moment, das ist nicht etwas, was wir entscheiden, sondern wenn sozusagen aus der Community heraus da Wünsche sind, dann kann man darüber nachdenken. Aber das bedeutet natürlich auch, das kostet Kapazitäten, ne? Und das kostet auch eine Umsetzung. Wir müssen den Transferkiosk etwas umbauen, dass sozusagen von außen nicht geförderte Projekte zugreifen können und so weiter. Das hat rechtliche Geschichten und so. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Wir haben, und das vielleicht sei hier auch nochmal gesagt, wir haben eigentlich eine Roadmap, so könnte man das sagen, oder sind gerade dabei. Wir haben, als wir den ausgeschrieben haben, schon viele Optionen mitgedacht. Wir sind jetzt mit einer Basisversion rausgegangen und werden den erweitern. Also da wird es viel, viel, ja, also mehr drumherum geben. Und das, was du gesagt hast, ist eine der der Möglichkeiten. Das liegt aber daran, was die Community sagt, in welcher Priorisierung das auch stattzufinden hat und ob wir sozusagen da auch noch genügend Mittel haben, das dann umzusetzen. Also sinnvoll, ne, tatsächlich darüber nachzudenken. Ist aber nicht die einzige Möglichkeit, sondern man kann auch über andere Möglichkeiten nachdenken, wenn man über Interoperabilität, um das schwierige Wort einmal zu sagen, redet, dann könnte man das ja auch andernorts und dennoch in irgendeiner Art zusammenbringen. Auch da sind wir so ein bisschen dran und probieren Sachen aus.
Ich frage das auch, weil wir tatsächlich gerade dran sind, sehr viele unserer Sachen als Open Educational Resources oder Open Educational Practices immer so von Anfang an auch schon mitzudenken, nicht irgendwie add-on und dann können wir jetzt nochmal überlegen, wie das OER oder OEP wird, sondern von Anfang an die Publikation, die Veröffentlichung in diesem Kontext zu denken. Und deswegen fiel mir das natürlich gerade ein, dass das schön wäre, es gäbe dort gute Verzahnungen und gute Schnittstellen, damit wir auch nicht zu viele Bälle alle in der Luft halten müssen. Aber ich, so wie ich euch alle in der Stiftung kenne, habt ihr das gut auf der Agenda für die nächsten Wochen, Monate, Jahre.
Genau, also was wir probieren, ist ja eigentlich, und da gebe ich dir total recht, die, also so aus der, wie ich sag's mal so, aus dem Bedarf. Also war ja viel an Hochschulen, da haben Lehrende mir gesagt, wo finde ich die Sachen denn? Wo ist denn das? Und wenn ich was gefunden habe, woher weiß ich denn, dass es qualitativ hochwertig ist? Mhm. Ne? Und dass es genau für mich auch passt? Und mit wem kann ich denn darüber reden? Und so weiter. Ne? Und das sind alles so Fragen, die sie haben. Und das ist etwas, was mich total umtreibt. Also das systematischer zu machen, das besser zugänglich zu machen, so dass die Gestalterin von Hochschullehrer, Lehrende und andere, dass die schneller an die Informationen kommen, die sie benötigen, um einfach qualitativ hochwertig arbeiten zu können.
Jetzt hast du schon eine Sache vor einigen Minuten erzählt, was für euch auch überraschend war, wie das genutzt wird, was ihr gar nicht antizipiert hattet von Anfang an. Gab's in dem gesamten Prozess jetzt der letzten Wochen wirklich, ihr seid ja vor wenigen Tagen live gegangen, irgendwelche Überraschungen oder Geschichten, Anekdoten, die du mit uns teilen kannst?
Ehrlich gesagt habe ich, würde ich sagen, nee, das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist
ja auch schon eine vielleicht eine positive Überraschung einfach,
dass ich finde,
man gar nicht sagen kann.
Genau, sehr, sehr beruhigend. Also wir haben nochmal, also vielleicht das Einzige, was man sagen könnte, das ist, glaube ich, insgesamt ist er extrem gut angenommen worden. Das würde ich sagen, auch ich habe einige Gespräche geführt mit Personen auch aus dem BMFTR und so, die das sehr interessant fanden. Aber das Einzige, worüber, glaube ich, hin und wieder mal geredet wurde, sind die KI-Bilder, ne, die sozusagen bei einigen sehr gut sozusagen angekommen sind, bei anderen eher nicht. Ne. Da haben wir gute Gründe gehabt, dass wir es so versucht haben, so umzusetzen, wie es jetzt ist. Genau, aber da gab es so ganz, ganz leicht, also gab es, die nehmen wir ernst und wir gucken uns das an und werden vielleicht auch nochmal den Prompt oder ähnliches ändern, um zu gucken, dass wir das noch ein bisschen besser machen. Aber ich glaube, insgesamt ist das also ganz schön und wir hoffen eigentlich auch, dass es so bleibt. Also, aber wenn da irgendwas kommt, dann komme ich wieder vorbei und dann bringe ich auch eine Anekdote mit.
Alles gut. Ich bin jetzt sehr gespannt, ne, wenn jetzt die Leute bis zum Ende jetzt dieser Podcast-Folge, denn wir sind fast am Ende, gehört haben und Leute jetzt nicht nur in den Transferkiosk gehen, um sich die KI-Bilder anzugucken. Ne? Da findet man auch viele andere tolle Sachen. Aber ihr dürft jetzt natürlich, weil das jetzt so hervorgehoben wurde, auch einmal die KI-Bilder euch angucken. Wir sind schon ziemlich lange am Plaudern und fast am Ende unseres Podcasts. Deswegen, lieber Ivo, bevor ich meine Abschlussfrage stelle, denn sonst vergesse ich das vielleicht am Ende, herzlichen Dank an euch alle, die ihr diesen Transferkiosk möglich gemacht habt. Ich würde das gerne auch einmal im Podcast hier sagen. Ich finde das ganz toll, dass ihr überlegt habt, wir wollen nicht nur Projektdokumentation, sondern wir möchten was anderes, was auch mittel- und langfristig anders wirken kann. Ihr seid jetzt damit raus, ihr seid live gegangen. Es scheint auf jeden Fall auf mich den Eindruck zu machen, es wird angenommen und genutzt und großen Dank an alle, die das möglich gemacht haben und den Transferkiosk gebaut haben oder eingeräumt haben oder sich mal hinter den Tresen gestellt haben oder stellen werden. Also großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle. Und Abschlussfrage.
Warte ganz kurz, kann ich mich da nochmal anschließen?
Ja, bitte.
Ich muss auch nochmal Danke sagen. Also danke an das Team, danke an die Stiel Und eigentlich auch danke an die Community, ne? Also du warst ja selbst Teil davon, die uns immer wieder mit Rat und Tat sozusagen zur Seite gestanden hat.
Und nervigen Fragen.
Nervige Fragepart. Genau, also die sozusagen die Herausforderungen und also wir haben das versucht zu challengen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, so dass wir da also tatsächlich den auch nochmal ganz anders konzipiert haben im Laufe der Zeit, als so wie wir losgestiefelt sind. Also das ist sehr, sehr spannend gewesen, eigentlich diese ganze Zeit, ja.
Schön. Darüber reden wir dann in einem anderen Podcast oder in einem anderen Format. Jetzt haben wir ganz viel über ein großes Transformationsprojekt gesprochen oder eine Sache, die auch Transformationspotenzial hat, so eine Art dieser Transferkiosk. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders umschreiben soll. Wenn du jetzt, und das ist unsere Abschlussfrage aktuell in dem Podcast, eine Veränderung für die Lehre hättest, wo du das größte Transformationspotenzial siehst, was wäre das und warum ist sie deiner Meinung nach noch nicht Realität?
Ja, also ich glaube, das hängt, ich kann mal anfangen. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben sogar schon mal irgendwann darüber gesprochen. Also das größte Potenzial, was ich sehe oder das größte, leider nicht realisierte Potenzial ist das derzeitige oder das schon lange währende Grundlagenstudium.
Okay.
Das heißt also, ich denke, dass wir da gut daran tun, sozusagen dieses träge Wissen, was da aufgebaut wird oder aufgebaut werden soll, dass das eigentlich meines Erachtens kontraproduktiv ist und dass es eigentlich nicht mehr angemessen ist, in den heutigen Zeiten so vorzugehen. Also das ist frustrierend, nicht nur für die Studierenden, die nicht wissen, warum sie etwas lernen, sondern auch für die Lehrenden, die dann irgendwann sagen, die haben ja gar nichts gelernt. Ja. Und wenn man das eigentlich einmal feststellt, dann muss man sagen, warum macht man das dann noch so weiter? Ne? So, und das hängt sehr stark mit einer Vorstellung zusammen, glaube ich, die wir haben durch Modelle, die wir verwenden und die wir aber falsch interpretieren. Also und das ist ganz sicher die Taxonomie, ne? Also diese Lernstufen erinnern, ja, verstehen, anwenden, analysieren. Und das ist aber gar nicht als Entwicklungsstufen gedacht, ne? Das muss man ganz deutlich sagen, sondern ne? Also man kann auch einfach mit einem Problem anfangen. Ja. Und dann muss man sich zu diesem Problem die Lösung und das Wissen aneignen. Und das ist das macht für Studierende und für Lehrende viel mehr Spaß, genau so vorzugehen. Und das ist eigentlich das, was ich sagen würde, das sollte man von Anfang an tun. Oder um es nochmal ganz konkret zu sagen, Hochschule sollte mit wissenschaftlichen Methoden und Vorgehen anfangen und nicht mit Grundlagenwissen. Das wäre so mein Credo.
Und mit der These schließen wir diesen Podcast. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Lieber Ivo, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns einen Einblick in den Transferkiosk gegeben hast und eine steile These zum Abschluss. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Podcast und unserem Gespräch geschenkt haben. Und wenn es Ideen und Anregungen gibt, kennen Sie die E-Mail-Adresse der HDS und wissen, sich an uns zu wenden oder an mich zu wenden, um uns Vorschläge zu machen, Tipps zu geben oder auch Kritik zu äußern. Vielen Dank, lieber Ivo.
Vielen Dank, liebe Claudia. Schön, dass ich hier sein durfte.